Zwischen Popkulturreferenzen und komplexen Narrativen, zwischen Latexmasken und herzzerreißenden Charaktermomenten liegen sie beide, Buffy und Angel. Unser Thema heute in Episode 247 des Dopcast.
Und herzlich willkommen zur Episode 247 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben, zumindest im weiteren Sinne. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skorpion-Mingers, guten Abend.
Und zwar nämlich Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
Buffy und Angel.
Genau. Und zwar spezifisch die Serie, nicht nur die Rollenspiele. Das ist ein Wunsch, der uns ebenfalls seit Jahren nachläuft. Wir haben über Babylon 5 gesprochen, wir haben über Akte X gesprochen. Heute soll der Tag sein, an dem wir nicht nur über Buffy, sondern auch über Angel reden. Die beiden ohnehin eng verzahnten Serien aus den späten 90ern, frühen 2000ern.
Richtig. Doch zuerst mal der übliche Quatsch.
Genau, der übliche Quatsch. Zum einen, Feedback gab es zur letzten Folge quasi nicht. Insofern gibt es da keine Schleife, die wir drehen müssen. Zum anderen, ich hatte das beim letzten Mal nur so verklausuliert erwähnt, aber ich denke, bis diese Folge hier online geht oder spätestens in der Woche, nachdem diese Folge online geht, wird es sich lohnen, einen Blick auf unseren Get-Shirts-Shop zu werfen, also da, wo man unsere T-Shirts kaufen kann oder andere Dinge mit den Motiven drauf, Tassen, Mauspads, Sportbeutel, was auch immer, weil neue Motive im Anmarsch sind. Es wird dieses Jahr auch noch einen Spot geben, aber die Motive sind quasi fertig und ich halte es nicht für sinnvoll, auf diesen Motiven rumzusitzen, bis der Spot irgendwann kommt. Dementsprechend gehen die live und den Trailer zum Merch-Drop gibt's dann irgendwann später. Hat ja keiner behauptet, dass wir hier wissen, was wir tun. Dementsprechend T-Shirt-Motive sehr zeitnah. Und mehr Thema vom Thema haben wir diesmal eigentlich gar nicht.
Ne, ist ja mal wieder nichts passiert.
Ich finde, nichts passieren ist meistens ein gutes Zeichen. Insofern, lass uns über Medien reden. Hm. Mögest du beginnen?
Ich habe eine Kurzgeschichte von Jules Verne gehört.
Aha.
Da ich ja auch vor ein paar Monaten schon ein Audible-Abo abgeschlossen habe, nachdem mir aufgefallen ist, dass es wesentlich billiger ist, ein Audible-Abo über ein halbes Jahr laufen zu lassen, als ein Hörbuch von Sanderson zu kaufen.
Korrekt.
Zum regulären Preis. Plus Prime-Bonus und so weiter. Habe ich dann auch gemerkt, dass ich darüber noch einen Zugriff auf eine große Bibliothek von Amazon-Hörbüchern habe, die einfach noch kostenlos dazukommen, wofür du nicht mal ein Guthaben opfern musst.
Es tut mir furchtbar leid, das sagen zu müssen, weil ich eigentlich die große Krake Amazon nicht unterstützen möchte, aber Audible ist schon wirklich, also du kriegst schon wirklich was für dein Geld, muss ich auch sagen, ja.
Mhm, also interessant. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die Chance genutzt und das Schloss in den Karpaten gehört von Jules Verne. Sagt dir das was?
Kein Deut.
Genau, das
klingt vampirisch.
Das ist halt so ein Punkt, weil er hat sich an dem Ding mal an zwei neuen Aspekten versucht. Also es ist nicht unbedingt Science Fiction, sondern es ist eher eine Gruselgeschichte mit Antisemitismus.
Ja, okay. Ist auch gruselig.
Ja, das habe ich so nicht kommen sehen, aber grundsätzlich geht es darum, dass in den Karpaten, im hintersten Teil der Karpaten, in wirklich abgelegenen Dorf, geht ein Schäfer umher und bemerkt dann, dass das Schloss offensichtlich schon wieder bewohnt ist, wo Leute sagen, da das ist ja schon ewig verlassen und da geht es böse um. Die super abergläubigen Dörfler kommen dann eben zusammen und der Jäger des Ortes, der Wildhüter und der Arzt, in Anführungszeichen, des Dorfes, werden dann dazu auserkoren bzw. melden sich freiwillig, dann dieser Sache nachzugehen, warum von da aus dem Schloss wieder dann Rauch aufsteigt, weil da ist offensichtlich der Kamin an. Der Jäger ist so eine Art Heldor der Große, der nicht nur in die einzige Frau die Geschichte dann irgendwie verlobt ist, sondern auch immer dann mutig vorangeht. Und der Arzt ist quasi ein überzeichneter Clown-Charakter, der Angst vor allem hat, die ganze Zeit rumschreibt. Und das ist effektiv schon etwa die erste Hälfte, bis sie sich dann bis zum Schloss aufmachen, wo sie aber nicht reinkommen, was die dann als Zeichen ansehen, dass es da wirklich verhext ist. Weil sie haben seltsame Sachen dann nachts gesehen an der Mauer. Der Jäger fällt irgendwie zurück, nachdem er versucht, an der Kette hochzuklettern. Und der Arzt ist am Boden festgenagelt und kann sich nicht mehr bewegen. Dann kippt die komplette Geschichte und es werden neue Charaktere eingeführt. So nach insgesamt geht das Ding etwa 6 Stunden und 3 Stunden oder sowas, dann waren 3 bis 4 Stunden waren rum, bis dann ein Adliger kommt, dessen Hintergrundgeschichte dann nochmal erklärt wird von der Frau, die er verloren hat, eine Opernsängerin, die dann wieder einen Rückpunkt zu der eigentlichen Handlung führt, weswegen er dann nochmal da rein muss, dann später auch diese Geschichte auflöst und ob dann wird dann auch geklärt, was es mit diesen Gruselaspekten auf sich hat und ob das wirklich Übernatürliches dahinter steckt und wie die beiden miteinander verknüpft sind. Eine stimmungstechnisch völlig unzusammenhängende Handlung, die zwischen diesen Clownhaften sagenhaften Eskapaden des überzeichneten Doktors, der übrigens kein Doktor ist, sondern nur ein Beamter der Gesundheitsbehörde, der Gesundheitsscheine ausstellen soll, was für die Leute im Dorf reicht, ihn als Doktor zu bezeichnen und auch dieser Tätigkeit nachgeht, obwohl er keine medizinische Ausbildung hat. Zusammen mit dem vermeintlichen Grusel- und Geisterschauer-Aspekten und dem Horror will man es nicht nennen, das ist hier eher so die Zeit der Schauerromantik, die er da versucht aufzubauen, bis dann eben halt im zweiten Teil der Geschichte völlig neue Charaktere eingeführt werden und die alten liegen gelassen werden und dann nochmal in der Geschichte mit den neuen Charakteren ein Rückgriff auf dessen Vergangenheit geht, um überhaupt den Plot lösen zu können, weil der einen Bezug dann dazu nimmt. Also die gesamte Dramaturgie, die ganze Stimmung klappt halt völlig zusammen. Das damit, dass der Betreiber des Gastwirts in dem Dorf dann auch noch dann herausgestellt wird, dass er ja anders als die anderen Juden ja nicht versucht, sich irgendwie den Geldsäckel vollzuschöpfen und dass die Rechnungen zwar nur gepfeffert sind, aber nicht, dass er halt alle komplett ausnimmt. Und am Anfang gibt's noch einen jüdischen Händler, der einfach dann noch auch unangenehm beschrieben wird und auch wuchert. Das hätte ich alles nicht gebraucht. Insgesamt ist das eine wirklich keine tolle Geschichte. Und dass da auch noch dann mit Antisemitismus in Anführungszeichen gewürzt wird, macht das Ganze nur schlimmer. Also, wenn ich irgendwas von Jules Verne empfehlen würde, wäre es auf keinen Fall die Schloss in den Karpaten Kurzgeschichte, sondern irgendwas anderes aus seinem eigentlichen Science-Fiction-Oeuvre.
Ist das denn irgendwie Spätwerk, Frühwerk?
Ich habe nicht nachgeschaut, in welchem Jahr das dann von ihm geschrieben wurde und wie das sich zu anderen verhält. Aber mit 6 Stunden Spielzeit insgesamt muss das auch eher eine der kürzeren Geschichten sein.
Scheint so, ja. Ja, abgefahren. Nee, das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen bisher, das Teil.
Na gut. Aus diversen Gründen vermutlich.
Aus diversen Gründen, so scheint es ja. Ja, ich habe Kontrastprogramm zu bieten und walze hier mal direkt durch eine halbe Serie durch. Sherlock, vor allen Dingen alles nach Staffel 2.
Ach du meine Güte.
Ich hatte die ersten 2 Staffeln damals relativ zeitnah jeweils gesehen, als die irgendwie verfügbar waren. Die beiden besitze ich auch auf Blu-ray. Und aus Gründen, die ich beim besten Willen nicht mehr rekonstruieren kann, bin ich dann entlang des Weges so ein bisschen, ist mir das irgendwie aus dem Radar geraten. Bis jetzt irgendwie neulich, als ich mit einer Freundin gemeinsam die erste Folge der 2. Staffel, für diejenigen, die die Serie kennen, aber sich nicht mehr genau erinnern, das ist die Irene Adler-Episode, das absolute Highlight der ganzen Serie meiner Meinung nach. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe halt gesagt, das hintere Ende der Serie, das habe ich nie gesehen. Also haben wir das jetzt geändert. Also Sherlock war ja so ein bisschen das Ding, was, glaube ich, für sehr viele Leute, sowohl Benedict Cumberbatch eben als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson, aufs Radar gebracht hat. Ist auch ansonsten eine durch die Bank weg hervorragend besetzte Serie. Die 3. Staffel zum Beispiel packt dann mal noch Lars Mikkelsen aus als Schurken, was in einer Post-Thrawn-Zeit für mich Star Wars-Geek natürlich nochmal irgendwie doppelt spannend war. Aber generell ist es einfach eine hervorragend besetzte Serie, aber noch viel mehr ist es eine hervorragend inszenierte Serie. Ich weiß noch, als das damals lief, hast du jemals was von Sherlock gesehen? Nur für mich als Kontext?
Vielleicht mal 1 oder 2 Episoden, ich habe das nicht wirklich verfolgt.
Die Serie arbeitet sehr stark mit der Visualisierung von 2 Dingen, nämlich zum einen teilweise der Sherlock Holmeschen Denkprozesse in Form von Texteinblendungen, also dass irgendwie, wenn er sich Leute näher anguckt, siehst du quasi in so einer Innenansicht neben den Leuten an verschiedenen, keine Ahnung, neben dem Kragen taucht dann eine Texteinblendung auf, irgendwie weiß ich nicht, Lippenstiftspuren, Fragezeichen und so weiter. Also die Serie arbeitet sehr viel damit, Texteinblendungen. Und die Serie arbeitet sehr viel damit, sie haben Handys, mit denen sie telefonieren, sie betreiben Videotelefonie, sie betreiben sonst Videocalls am Rechner. Und die Serie macht sehr viel kreativen Kram damit, wie das ineinander geschnitten ist, wie das miteinander überblendet ist. Und selbst heute, 2024, guckt sich das immer noch frisch und wirklich cool inszeniert. Dazu wirklich kreative Szenenübergänge, die, sagen wir mal, vielleicht ist das so ein britisches Ding, Edgar Wright macht das ja auch gerne, aber irgendwie Person, die vorne an der Unschärfe an der Kamera vorbeigeht und hinter der Person taucht nicht wieder derselbe Hintergrund auf, sondern die nächste Szene, also alles sehr, sehr schön ineinander fließend gemacht, alles soweit sehr cool. Sherlock ist keine Serie für Puristen des ganzen Sherlock-Holmes-Mythos aus 2 Gründen. Zum einen spielt sie mit einer Einschränkung in der Gegenwart und das alleine verändert natürlich 1000 Dinge, aber es ist auch keine in dem Sinne akkurate Verfilmung, würde ich sagen. Die Darstellung Sherlock Holmeses wird ja gefühlt in allen modernen Inszenierungen immer unzurechnungsfähiger. Also frühe Sherlock Holmes Filme zeigen ihn ja durchaus noch als einen sympathischen Charakter, der einfach nur sehr klug ist. Sherlock treibt das wirklich auf die Spitze. Der Sherlock Holmes bezeichnet sich selber ja auch als High-Functioning Sociopath und das ist eine wirklich problematische Figur, aber die Serie weiß das und spielt damit. Die Serie ist humorvoll, was das betrifft, ist an ein paar Stellen aber auch durchaus sehr ernst. Es gibt 1, 2 Stellen, wo namhafte Charaktere sterben und dann auch Folgen die das Ganze aufgreifen. Und also wenn beispielsweise jemand stirbt, der den Hauptfiguren nahe ist, ist das Thema Trauer auch durchaus etwas, was sich durch die folgenden Szenen durcharbeitet. Und all das ist durchaus durch die Bank weg gut gemacht. Wenn ich hier von Staffeln spreche, für Leute, die die Serie nicht gesehen haben, wir reden de facto von jeweils Clustern von 93-minütigen Filmen. Also die Serie hat kein normales Folgenformat, sondern jede Staffel bestand aus 3 Fernsehfilmen, die auch immer mehr oder weniger eine thematische oder inhaltliche oder beides Klammer aufweisen in irgendeiner Form. Die Einschränkung dazu ist The Abominable Bride, ein Fernsehfilm, der zwischen der 3. und 4. Staffel spielt und mit denselben Darstellern eine Sherlock-Holmes-Geschichte in Sherlock Holmes kontemporärem viktorianischen England erzählt. Und das war ein interessanter Twist. Noch interessanter finde ich es, wie es in die Serie eingebettet ist. Ich kann da nichts zu sagen, ohne es zu spoilern. Es gab Leute, die nicht glücklich darüber waren, wie es sich in das Gesamtbild hineinzahnt. Ich fand es ziemlich cool. Generell fand ich es ziemlich cool. Ich habe, wie gesagt, keine Erinnerung mehr daran, warum ich ursprünglich bei der Serie aus dem Gucken rausgerutscht bin. Vielleicht war ich einfach bei und dann kam lange nichts nach in irgendeiner Form. Ich weiß es nicht mehr. Die Serie ist ja auch ein bisschen daran geendet, dass Cumberbatch und Freeman dann unfassbar erfolgreich waren. Cumberbatch unter anderem Richtung Marvel davon ziehend, Freeman mit den Hobbit-Filmen und so. Und auch Marvel. Aber auf jeden Fall, die Sache scheint soweit jetzt auch vorbei zu sein, zumindest Stand heute. Ich finde es eine wirklich sehenswerte Sache. Ich finde, wie gesagt, die erste Episode der 2. Staffel das wahrscheinlich stärkste, was sie gemacht haben. Aber generell Sherlock kann man gut gucken. Es macht Spaß, es ist unterhaltsam, es ist toll inszeniert. Briten machen wirklich gutes Fernsehen.
Und um das jetzt noch dran zu hängen, in Episode 69, unserer Warhammer-Episode, hast du über die 3. Staffel von Sherlock geredet.
Okay, siehst du mal.
2016.
Ja.
Januar 2016.
Ja, siehst du mal. Ich denke, meine Meinung hat sich seitdem auch evolutionär verändert, aber wie gesagt, jetzt bin ich bei und aus der 2024er Perspektive, kann man durchaus gut machen.
Gut, aber Serien und so?
Ja, das führt uns ja quasi zum Thema hin. Buffy und Angel. Sagen Sie mal, Herr Mingers, was sind Buffy und Angel?
Buffy und Angel ist eine US-amerikanische Fernsehserie oder Fernsehserien, die Ende der 90er bis zum Anfang der 2000er gelaufen sind und unsere Teenagerzeit, wie auch vielen anderen in unserer Generation, merklich mitgeprägt hat. Kulturell und vor allen Dingen auch, sagen wir mal, was Witz- und Sprechgewohnheiten angeht.
Durchaus, ja. Fangen wir mal vielleicht mit einem Disclaimer an, um das aus den Füßen zu haben. Buffy und Angel, genauso wie später Firefly zum Beispiel, sind Serien von Joss Whedon. Joss Whedon war lange Jahre, glaube ich, jemand, der in der Nerd- und angrenzenden Nerd-Popkultur-Szene sehr hoch geachtet war, ist allerdings in den letzten Jahren, wie so viele Leute im Zuge von diversen Aufarbeitungen, in die Kritik geraten. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir das in der heutigen Folge bewusst weitgehend ausklammern wollen, also generell auch einfach den Fokus auf das Medium, nicht auf den Schöpfer legen wollen. Ich halte es trotzdem für sinnvoll, dass man sich in der ganzen Sache informiert, dass man sich seine eigene Meinung bildet und ich halte es nach wie vor für sinnvoll, dass jeder für sich auch einfach herausfindet, wie er mit guter Kunst von möglicherweise problematischen Menschen umgeht. Wir sind, glaube ich, nicht in der Lage, hier eine gut recherchierte Aufarbeitung zu bieten. Deshalb lassen wir es auch einfach in Gänze bleiben. Ich denke auch, wie gesagt, es sollte den Sehgenuss von Buffy und Angel nicht automatisch zwangsläufig trüben müssen. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel auch in der Harry Potter-Situation. Harry Potter als Franchise ist etwas, was vielen Leuten gerade in Minderheitsrollen, gerade in Bezug auf Diversität und so weiter, viel gegeben hat, wo sich viele Leute gesehen gefühlt haben und wo es umso schmerzlicher ist, dass dann sich später zeigen musste, dass die Macherin dahinter ihrerseits vielleicht auch den Idealen, die Leute aus diesem Medium herausgeschöpft haben, gar nicht wirklich gerecht wird. Und so ähnlich kann es sich sicherlich auch für Leute bei Buffy und Angel anfühlen. Auch Buffy und Angel waren Serien, die in Bezug auf Feminismus, auf starke Frauencharaktere, aber auch auf Diversität, beispielsweise im Sinne von, dass schon Buffy völlig selbstverständlich homosexuelle Charaktere drin hatte, die eben auch mehr waren als, ich sag mal, Token Homosexuals, vielen Leuten viel bedeutet hat. Das ist jetzt nicht so mit Whedon meines Wissens explizit gebrochen hätte. Punkt ist, Menschen sind kompliziert, Kunst ist kompliziert, das Ganze auseinander zu dividieren ist kompliziert. Wir möchten heute vor allen Dingen über Buffy und Angel, die Serien, reden als Medium. Die Diskussion über den Schöpfer sollen andere, die dazu besser in der Lage sind, an anderer Stelle führen. Soweit okay?
Ja, passt für mich. Ich bin ja eh nicht im Thema.
So, und das führt mich nämlich jetzt zu dem Punkt, weshalb ich es loswerden wollte, um jetzt sagen zu können, Buffy ist eine Fernsehserie, die im Jahre 1997 Premiere gefeiert hat, die aber gewissermaßen schon die Folgeadaption einer Idee ist, die Joss Whedon zuvor schon mal in einem Kinofilm umgesetzt hatte oder hat umsetzen lassen oder die Idee gestiftet hat und Leute haben sie nicht so umgesetzt, wie er wollte. Da gehen die Meinungen auseinander. Die Basisprämisse, die beidem zugrunde liegt, und wir werden heute über die Serie sprechen und wahrscheinlich kaum über den Film, aber die Basisprämisse, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist die Frage, was wäre, wenn wie in einem klischeehaften Horrorfilm das junge blonde Mädchen in der Gasse von Monstern überfallen wird und dann die Monster vermöbelt. Und aus dieser eigentlich sehr stumpfen Prämisse ist dann etwas gewachsen, was 7 Staffeln umfasst hat. Buffy the Vampire Slayer oder Buffy im Bann der Dämonen auf Deutsch. Und in die andere Richtung gehend dann auch noch ein Spin-off rausgedreht hat in Form von Angel. Was war denn das auf Deutsch? Jäger der Finsternis? Ich glaube schon, ne?
Jäger der Finsternis.
Ja, auf jeden Fall halt noch ein Spin-off rausgedreht hat, das wiederum die Prämisse verfolgt hat, was wäre eigentlich, wenn ein Vampir als Privatdetektiv in L.A. arbeitet. Aber das ist...
ein spitzeres Thema.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Genau. Aber das sind so die allerbasalsten Prämissen für den Fall, dass Leute das hören, die vielleicht wahlweise nie damit Kontakt hatten oder aber, wie es, glaube ich, vielen Leuten gegangen sein kann, gesehen haben, dass es existiert, aber sich dann nicht angesprochen gefühlt haben, weil sie nicht mehr darüber wussten. Auch wenn, da bin ich fest von überzeugt, die meisten Leute, die den Dorpcast hören, auch mit diesen Serien oder aus diesen Serien viel herausschöpfen könnten. Wie bist du denn an Buffy und oder Angel geraten?
Vermutlich, weil das auf Pro7 lief und irgendwas mit Übernatürlichem zu tun hatte, weil wir hatten ja damals nichts. Das heißt, wenn irgendwie eine Genreserie im Free-TV gelaufen ist, dann hat man die auch hätte geguckt. Das lief ja zuerst, wenn ich das richtig im Sinn, am Wochenende irgendwie nachmittags, bis das dann irgendwie dann auch in Deutschland bekannter wurde und dann in den 20 Uhr, 21 Uhr Slot gerutscht ist.
Ich bin mir unsicher, ob das stimmt. Aber ich werde jetzt auch nicht lange rumgoogeln, ob das stimmt. Ich erinnere mich noch dran, als Buffy anlief, wie gesagt, 1997, 1998 in Deutschland. Du hattest den Monat, was war das, irgendwie spät im Jahr, ne?
Deutschsprachige Erstausstrahlung, 9. Oktober 1998.
Ja, das ist vielleicht auch generell wertvoll zu erwähnen, wie du schon zu mir vor der Folge sagtest. Unser heutiges Dann und Dann kommt die Staffel auf Netflix raus und das ist einfach weltweit so, ist ja eine sehr verzerrte Wahrnehmung historisch betrachtet. Mhm. Weil es damals eben durchaus üblich war, dass man auch mal ein Jahr oder auch anderthalb auf die nächste Staffel warten musste.
Ja, was wolltest du auch machen? Wir hatten ja kein Internet.
Ja, genau. Aber es war auch einfach unüblich, dass Dinge Day and Date erscheinen, wie das heute ja völlig gang und gäbe ist. Heute erscheinen ja, also auch Kinofilme beispielsweise erscheinen ja heutzutage normalerweise in einem sehr engen Fenster weltweit gleichzeitig, wohingegen das in den 90ern einfach noch nicht zwingend der Fall war. Auf jeden Fall, ich wusste, dass Buffy kommen würde. Ich hatte die Vorschau gesehen, weil ich ja großer Akte X-Fan war und dementsprechend da dann auch Werbung für Buffy lief, war ja alles Pro7. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, was ein Quatsch, das guckst du nie wieder.
Aha.
Und dann ging irgendwie Zeit ins Land und dann lief Angel an. Das war so ein Spinner von Buffy, von dem ich ja professionell damals noch nicht meinem eigenen Credo Dinge erstmal nicht kacke finden, folgend beschlossen hatte, dass das irgendwie doof. Und dann habe ich gedacht, na gut, da guckst seit die erste Folge Angel, vielleicht ist das ja irgendwie geiler. Und dann fand ich es doof. Und damit war das Thema für mich eigentlich durch, bis ich die heutigen Dorpnasen, Matthias, Markus und so kennenlernte und feststellte, dass die jede Woche Buffy und Angel gucken. Und mehr noch, in einen Nachbareifelort fuhren, wo eine Freundin von uns wohnte, weil bis dahin holländisches Fernsehen reichte, um da schon die nächste Staffel auf Englisch mit holländischen Untertiteln zu gucken. Und aus dieser Prämisse kommend, dass es ja offensichtlich diesen Menschen, die ich jetzt sehr wertschätzte, eine Menge bedeutet hat, habe ich für mich beschlossen, ja gut, dann versuchst du das halt nochmal mit denen zu gucken. Ich meine, schlimmstenfalls ist die Serie doof, aber die Leute sind immer noch cool. Und dann habe ich auch angebissen und für mich erkannt, dass es eigentlich eine ziemlich coole, tiefgründige Serie ist, wenn man nur lernt, an den Gummimaskenmonstern vorbeizugucken.
Also ich muss auch sagen, damals war es ja noch nicht so üblich, halt jede Woche einzuschalten. Das heißt, ich habe den Metaplot, was ja auch relativ neu war damals noch zu der Zeit.
Sollten wir jetzt gleich auf jeden Fall mal drüber reden, ja.
Die übergeordnete Handlung habe ich halt nicht immer mitbekommen, weil dann habe ich schon mal diese Woche nicht eingeschaltet oder dann die nächste Woche nicht und dann war ich halt raus und dann so, worum geht's hier? Also ich habe das nur sehr vereinzelt damals gesehen. Angel fing ja auch erst 2001 auf Deutsch dann eben an. Das heißt, das ist alles viel später, als ich das eigentlich dachte. Das heißt, die ganzen Buffy und Angel Sachen muss ich erst kurz bevor ich mit der Schule fertig war, dann eben gesehen habe. Ich hatte das früher bei mir verordnet. Ich weiß aber noch, es war ja auch etwa die Zeit, wo wir in Kontakt miteinander getreten sind. Und ich fand das ja total faszinierend, was ihr da so in der Eifel macht. Für mich war das ja so abgehoben. So, hey, diese Leute aus der Eifel, mit denen ich so vage Kontakt über dieses Internet habe, die treffen sich sogar, um Buffy und Angel zu schauen. Wie krass ist das denn? Habe ich dann probiert, das auch in meinem Freundeskreis zu machen. Vielleicht können wir auch sowas machen, so als, hey, das fasziniert mich. Vielleicht können wir das imitieren. Hatte nur keiner Interesse dran. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. Und auch die Versuche einfach, Eigenheiten einer Peer Group in eine andere zu kopieren, weil man das faszinierend findet, ist halt sowieso immer zum Scheitern verurteilt.
Ja, Mini-Exkurs aus der Dorp-Historie, was wir zu der Zeit auch hatten, ist etwas, was wir sehr lange praktiziert haben, was, glaube ich, der Grund ist, weshalb ich heute von mir durchaus sagen würde, ich habe eine breit gefächerte Ahnung von Filmen, auch über meine persönlichen Lieblingsgenres hinaus, waren unsere Montagabende. Montagabende bestanden darin, dass wir uns einfach nach der Schule jeden Montag getroffen haben und Filme geguckt haben. Und wenn wir das bei Ralf gemacht haben, hatte Ralf diesen Spind, diesen Verschlag randvoll mit aus dem Fernsehen aufgenommenen Filmen, wo wir dann blind VHS-Kassetten gezogen haben und was wir dann halt gezogen haben, das haben wir dann halt geguckt. Und sehr, sehr, sehr viel Filmwissen, das ich besitze, im Sinne von, dass ich Filme wirklich selbst gesehen habe, habe ich über diese Montagabende akquiriert. Und insofern, ja, wir waren als Freundeskreis, glaube ich, was die intentionale Rezeption von Medien betrifft, schon durchaus im Extrem, im positiven Sinne, ja. Aber langförmige Storyentwicklung und so, du sprachst davon.
Wir hatten es in der Babylon 5, also wir haben es bei Akte X ja auch gestreift, das hat das ja nur am Rand, also das hat das auch nicht gut hinbekommen. Babylon 5 ist natürlich der König unter diesen Sachen. Und wir müssen auch nochmal darauf hinweisen, dass das halt in den 90ern noch super unüblich war, dass die am Ende einer Episode nicht wieder alles, was passiert ist, auf Null gesetzt wird, damit die nächste Episode wieder irgendwo auf der gleichen Ebene anfangen kann. Das war bei Buffy ja auch nicht so, sondern die Charaktere haben sich weiterentwickelt, es sind neue dazugekommen, es sind welche rausgegangen und die Ereignisse der einzelnen Episoden hatten auf den Standort, den fixen Standort Sunnydale, auch Auswirkungen. Denn die Stadt, in der das Ganze spielt, ist ja über dem Höllenschlund gebaut, weswegen es da ganz viel Kropfzeug gibt, das da eben rumläuft.
Genau, der Hellmouth im Englischen, genau. Mhm. Ich finde, Buffy und Angel nehmen strukturell da eine interessante Position ein zwischen den Extremen. Babylon 5 ist ja ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal circa ab der zweiten Staffel, mehr oder weniger eine lange Handlung und damit viel näher dran, wie wir heute Serien erzählen als damals. Nur sehr viel länger als heutige Serien. Akte X hat vorwiegend Monster of the Week Folgen und dann so diese vereinzelten Mythologie-Episoden, die aufplöppen und die Handlung in Anführungsstrichen vorantreiben und dann wird das wieder...
Wenn sie sich nicht widersprechen.
Dann wird das wieder vergessen, während die nächsten Monster of the Week Folgen kommen. Und zum einen ist diese Trennung bei Buffy und Angel nie so 100% gegeben. Es gibt immer noch diese eindeutigen Monster of the Week Folgen, aber selbst in denen können Dinge passieren oder Verbindungen bestehen zu dem Gesamtbild, die jeweils pro Staffel behandelt werden. Und das pro Staffel ist der zweite Punkt, wo Babylon 5 ja von Anfang an sein Epos über mehrere Staffeln erzählt. Das machen Buffy und Angel auch, aber jede einzelne Staffel hat dabei einen sehr spezifischen Story-Arc, der dann am Ende der Staffel auch sein Ende findet. Und ich glaube, wir hatten das nur im Vorgespräch und noch nicht, während die Aufnahme schon lief. Sehr lange Zeit gucken sich, vor allen Dingen bei Buffy, jedes Staffelfinale guckt sich wie ein Serienfinale, weil die Macher nie wussten, ob sie noch eine Staffel kriegen. Das ist doch mit, glaube ich, ein Grund, warum diese Erzählform zustande gekommen ist, weil es halt immer einen großen Plot aufgemacht hat. Aber der musste im Zweifel am Ende der Staffel auch wieder eingepackt sein, weil niemand wusste, ob es noch eine geben würde. Hm. Das, finde ich, ist ein sehr interessantes Modell. Das zum Beispiel auch für Rollenspielrunden durchaus nicht uninteressant ist, weil es dir ermöglicht, eine lange Kampagne zu spielen, Buffy oder Angel zum Beispiel, darin lange Story-Arcs zu spielen, jede Staffel, und trotzdem individuelle Sitzungen, Klammer auf, Episoden zu bauen. Also ich finde, es ist kein uninteressantes Modell bis heute, um sich da auch, sagen wir mal, an Storyform dran zu orientieren.
Hm. Aber hast du das nicht im Rollenspiel sowieso schon? Wenn ich jetzt an die DSA-Langzeitkampagne mit nur einem Charakter pro Spieler denke, wo ja dann auch verschiedene Kaufabenteuer gespielt werden, die ja auch sich über Monate hinziehen können, als quasi als Staffel, als Kampagne, als wenn du so ein Kaufabenteuer dann eben dafür nimmst, weil du damit 12, 15, 20 Spielabende füllst, dann schließt du das ab und dann fängst du halt eine neue Kampagne mit einem ähnlichen Rahmen an.
Ja, mit zwei Einschränkungen. Zum einen, das muss ja nicht dein Modell sein. Also beispielsweise, wenn du ein Spieler bist, der jetzt über D&D 5 in das Hobby sozialisiert wurdest, dann bist du es vielleicht auch eher gewöhnt, dass du Kampagnen spielst, die deinen Charakter von Stufe 1 bis 10, 15, 20 führen, je nachdem, welche Kampagne du halt gerade spielst. Die sind ja durchaus alle eher auf eine langfristige Entwicklung ausgelegt.
Oder Pathfinder seit 20 Jahren mit den Abenteuerpfaden.
Genau, durchaus auch. Ich gehe nur davon aus, dass D&D 5 deutlich mehr Leute in das Hobby rein sozialisiert hat als Pathfinder. Mhm. Aber ansonsten ist das durchaus auch ein korrekter Vergleich. Und die andere Sache, die Buffy natürlich ganz stark auszeichnet, ist, du hast das schon angerissen, ist die Charakterentwicklung. Die Figuren sind sowas von nicht statisch. Selbst bei sowas wie Akte X, Mulder ist immer der Gläubige, Scully ist immer die Skeptikerin. So, das ist eine sehr starke Konstante, die selbst, egal wie albern es nach hinten raus wurde, nie völlig gebrochen wurde. Wohingegen manche Figuren bei Buffy oder Angel am Ende ihrer Charakterentwicklung überhaupt nicht mehr vergleichbar sind mit dem Punkt, wo sie angefangen haben. Und das ist auch eine Form von langfristiger Zählung, die diese Serie praktiziert, aber quasi abseits der konkreten einzelnen Plotentwicklungen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Charaktere permanent sterben können. Es sind in Fernsehserien schon immer Charaktere gestorben, aber häufig hing das damit zusammen, dass Darsteller ausgestiegen sind oder irgendwas in dem Sinne. Aber das wirkliche mutwillige Töten von teilweise mehreren Figuren im Laufe eines Handlungsbogens ist ja durchaus etwas, was Joss Whedon auch mit einem gewissen Stolz praktiziert bis in heutige Serien rein. Und was, glaube ich, bei Buffy und Angel an verschiedenen Stellen, je nach persönlicher Vorliebe, auch manchem wirklich ein bisschen das Herz gebrochen hat.
Ja, aber das heißt ja nur, dass du an dem Charakter gehangen hast. Er hat ja vorher irgendwas in dir ausgelöst, wenn es dir wehtut.
Völlig richtig, ja. Völlig richtig.
Die Charaktere, das muss man auch nochmal sagen, sind ja Schüler zu Beginn der. Die ersten drei Staffeln, glaube ich, sind die noch in der Highschool.
Bei Buffy jetzt, ja.
Ja, sind ja noch Schüler. Und wir waren ja damals auch eher im Teenageralter, als wir das gesehen haben. Das heißt, das war auch nicht nur von dem Setting sehr viel näher an unserer Lebenswelt dran, plus Übernatürliches. Also ich habe in meiner Teenagerzeit keine Vampire gejagt.
Ja.
Und es fühlt die verwendete, also Sprache, sie haben eine eigene Form von Jugendsprache gemacht in dieser Serie, die sich einfach auch frisch und unverbraucht anfühlte, genau wie die Charaktere miteinander gesprochen haben. Alles war irgendwie frech und witzig. Und das war auch eine Form, wie Charaktere interagiert haben, die wir eigentlich zu dieser Zeit so sonst nicht kannten. Oder die mir zumindest nicht geläufig waren.
Nee, das ist korrekt. Also es sind, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen, das mit dem Alter der Figuren ist absolut wahr. Wir waren, glaube ich, genau in dem richtigen Alter, genauso wie es manchen halt mit den Harry Potter Büchern gegangen ist, sodass man genau quasi mit Hermione und Harry und Co. aufwachsen konnte. So war es halt auch so ein bisschen mit Buffy und Angel. Ich weiß nicht mehr genau, wie sauber das aufgegangen ist, aber es sind halt die letzten Jahre Highschool zu beginnen und dann gehen die halt auch an die Universität. Und viele der Schulstaffeln auf jeden Fall habe ich noch geschaut, als wir alle noch Schüler waren. Und einige der späteren Staffeln habe ich auch geschaut, da war ich schon in Aachen an der Uni. Genauso, so wenn Buffy eine Serie darüber ist, wie es ist, erwachsen zu werden, ist Angel eine Serie darüber, jetzt erwachsen zu sein und festzustellen, dass es immer noch keine einfachen Antworten gibt und dass die immer noch keiner erklärt, wie das alles funktioniert.
Mhm.
Und in genau diesem Sinne hat auch Angel mich damals dann ganz stark mitnehmen können, eben weil das dann, als ich noch tiefer in Angel reingestiegen bin, das war dann auch schon die Zeit, wo wir dann langsam eben von zu Hause weg nach Aachen an die Uni und so weiter. Und ich würde sagen, wir haben da schon ziemlich das perfekte Alter gehabt, um von beiden Serien mitgenommen zu werden.
Selbst bei Angel, da hatte ich auch nach und nach die DVD-Boxen geholt, weil anders als Buffy, was ich nur vereinzelt gesehen habe, war mir Angel irgendwie wichtiger und auch näher. Ich habe die DVD-Boxen geholt und ich kann mich an eine Zeit in Aachen erinnern, als ich auch studiert habe, wo ich mich quasi abends, wenn ich den ganzen Tag halt Bücher gelesen und Seminare hatte und Hausarbeiten geschrieben habe, mich dann mit einer Episode Angel belohnt hatte. Das war dann sozusagen die halbe Stunde Freizeit an dem Tag, die ich dann gesehen habe, Dreiviertelstunde, bevor ich dann ins Bett gegangen bin.
An dieser Stelle, du hattest drum gebeten, möchte ich einmal kurz zornig die Faust in Richtung der DVD-Halbstaffelboxen recken. Für die Leute, die zu jung sind dafür, Serien heutzutage auf Netflix schauen, ist ja die eine Sache, oder im Falle von Angel und Buffy Disney Plus. Die zu der Zeit waren DVD-Boxen von Serien nicht nur sündhaft teuer, sondern die Hersteller sind auf die Idee gekommen, dass wenn man die Serien in die Staffeln in zwei Boxen teilt, kann man ja zweimal abkassieren. Und das wurde dann auch gemacht und es war auch nicht nur so, auch Lost hat das gemacht, Heroes hat das gemacht, aber eben auch Buffy und Angel. Und wenn dann Angel 5 Staffeln hat, dann hast du am Ende eben 10 Boxen im Schrank stehen. Und
so eine Box hatte halt 2 Amaray-DVD-Hüllen, wie man sie heute kennt, mit jeweils 2 DVDs drin. Eine unfassbare Platzverschwendung.
Mhm.
Nervig und teuer. Doof.
Ja. Also ich glaube, die Blu-ray-Box mit den 10 Staffeln Akte X, die ich im Schrank stehen habe, ist auch nicht viel breiter als 2 Staffeln Angel oder so. Insofern, ja. Ja, und du hast den Dialogstil erwähnt, das ist auch auf jeden Fall korrekt. Ich denke, das ist auch aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so leicht zu erfassen. Es ist ja nicht nur, wie frech der war, es war auch, wie popkulturbewusst er war, wie selbstreferenziell es teilweise war. Nicht Meta, das würde ich nicht behaupten, aber Buffy ist eine Serie über Teenager, die gegen das Übernatürliche antreten und die definitiv auch die gängigen Filme über das Übernatürliche gesehen haben. Dass auch das Fandom die Entourage von Charakteren, die um Buffy herumkreisen, als Scooby-Gang bezeichnen. Im Sinne von Scooby-Doo ist ja auch ein Ausdruck davon. Und dieses Maß an über sich selber lachen können, ist etwas, was, glaube ich, heutzutage sich fast schon ein bisschen abgenutzt hat, weil die Marvel-Filme da, glaube ich, auch ganz starke Erben von dieser Schule sind. Aber in einer Zeit, in der Serien wahlweise Komödien, also Sitcoms oder sowas waren oder sich eben durchaus ernst genommen haben, auch wenn Akte X mal lustige Episoden hatte, war Buffy ganz klar, hat sich genauso ernst genommen, hat genauso ernste Themen behandelt und gleichzeitig kontinuierlich auch Witze um sich geworfen. Und das finde ich ist bemerkenswert, auch heute noch.
Ja, ich glaube, sie haben nicht damit angefangen. Ich weiß nicht, ob sie damit angefangen haben, aber es gab eine Musical-Episode bei Buffy, die halt so gut und so nicht nur gimmicky war, sondern auch wirklich relevante Metaplot-Elemente enthielt, dass sie die nochmal einzeln als DVD veröffentlicht haben. Once More with Feeling.
Genauso wie es den Soundtrack auf CD gab. Mhm. Und ich habe vorhin mal geguckt, bevor wir in die Folge reingegangen sind, zumindest auf Apple Music und damit vermutlich auch auf Spotify, kannst du auch immer noch das komplette Musical hören. Und genau, es hat Metaplot-Relevanz, insofern als dass in dieser Folge relevante Charakterentwicklung passiert. Und es ist auch keine Musical-Episode, die dann einfach irgendwie eine Musical-Episode ist und wir reden da nicht drüber, sondern es gibt einen innerweltlichen Plotgrund, warum das eine Musical-Episode ist. Und sie bildet auch noch so einen wunderschönen Kontrapunkt zu der Episode Hush, heißt die, glaube ich, eine Folge, in der gar nicht geredet wird. Also, ja.
Genau, weil Dämonen auftauchen, die den Leuten die Stimme weggenommen haben. Und die Scooby-Gang muss dann irgendwie eine Lösung finden, ohne miteinander zu reden, da diese Leute umzuhauen. Mhm. Duck Jones ist der Chef Schweiger von den Dämonen.
Spannend.
Ne? Ja, okay. Der Mann mit den 1000 Masken.
Und dann halt auch durchaus, wie gesagt, ein gewisses Bekenntnis zu Diversität und Underdogs. Also grundsätzlich erstmal sind die Scoobies an sich ja nicht die coolen Kids der Schule. Es gibt dann so eine Übergangsposition mit Cordelia und das in der heutigen Sicht. Aber kommen wir dazu. Auf jeden Fall grundsätzlich Underdogs. Die Serie hat dann zu einem gewissen Zeitpunkt eine ihrer zentralsten Hauptfiguren als lesbisch geoutet und hat auch das sehr, sehr weit getragen. Und auch da darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen, auch wenn das, sagen wir mal, die frühen 2000er waren, das ist immer noch ein Vierteljahrhundert her. Und das fühlt sich vielleicht nicht so an, weil wir eben alle mit der Serie groß geworden sind. Aber das war progressiv zu der Zeit. Und das war was durchaus auch Aufmerksamkeit immer erregt hat, immer noch zu der Zeit. Genauso wie eben die Tatsache, dass eben Buffy, das zarte blonde Mädchen, in Wirklichkeit die ist, die die Monster verhaut. Und all das macht die Serie wirklich gut. Starke Frauenfiguren macht die Serie wirklich gut. Gleichzeitig, ich habe vor ein paar Jahren die erste Staffel nochmal geguckt. Gleichzeitig ist die Serie in anderen Momenten so brutal Kind ihrer Zeit. Die eine Einschränkung bezüglich den Underdogs. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, Xander, einer der Kumpel von Buffy, ein Kerl, ist aus heutiger Sicht ein so schrecklicher, toxischer Bully. Der einzige Grund, dass der bei den Guten rumdenkt, ist, dass die anderen Bullies noch viel bulliger sind und auch den bullien. Aber Xander ist als Figur wirklich nicht okay. Genauso wie Willow, die im Laufe der Serie einen fantastischen Hexenplot hat, in der ersten Staffel noch einfach das Mädchen ist. Und du merkst, die Macher hatten für sich noch nicht rausgefunden, was sie mit ihr machen wollen. Also auf der einen Seite kann man der Serie da in einigen Punkten auch fehlende Reflexion vorwerfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass wir hier von was sprechen, was irgendwie 25 bis 30 Jahre alt ist. Das darf man einfach nicht aus den Augen verlieren.
Ich habe ja tatsächlich vor ein paar Jahren, als sie noch in einem anderen Streamingdienst war, dann einfach mal abends immer mal wieder Buffy laufen lassen. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Staffel Buffy nur damit zugebracht habe, beim Versuch, meinen Ender 3 Filamentdrucker neu zu kalibrieren. Was zum einen zeigt, so ja, das kann ich auch nebenbei nochmal laufen lassen und mir dann einfach Sachen in Erinnerung führen, und zum anderen, warum ich Filamentdrucker hasse und warum ich den einfach verschenkt habe, bevor ich ihn zusammenschlage. Aber ja, ich habe es nicht geschafft, alle Sachen nochmal zu schauen. Ich glaube, ich habe die ersten 4 Staffeln dann nochmal geschaut. Die 4. Staffel war das, wo sie aufs College kommen und dann also sozusagen auch innerweltlich sich dann weiterentwickeln müssen, weil sie sich jetzt aus ihrem etablierten Umgebung der Highschool jetzt auf ein ganz neues Terrain bewegen und dann auch die Karten neu gemischt werden. Geheimgesellschaft unter einer Schule, die Leute entführt, um an denen zu experimentieren, wird immer noch keins meiner Lieblingstropes werden aus dem Genre. Aber ja, das ist auch etwas, was da passiert ist.
Ja, ich finde sowieso, was du gerade ansprichst, ist auch durchaus nicht irrelevant, weil ja, das durchschnittliche Buffy-Monster ist irgendwie ein Kerl mit einer Maske oder ein Kerl in einem Anzug oder ein wirklich schlechter Spezialeffekt. Manchmal auch ein guter, aber sporadisch. Aber was dahinter steckt, ist, dass ja eigentlich die Motive hinter den Monstern auch immer Dinge thematisieren, egal ob jetzt bei Buffy oder Angel, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. die aber eben in diese Kerngeschichte einzählen. Buffy ist eine Serie über das Erwachsenwerden, Angel ist eine Serie über das Erwachsen geworden sein und immer noch nicht auf die Welt klarkommend. So. Und das, finde ich, machen die Serien beide hervorragend. Und dass sich eben auch die Welt um die Charaktere herum entsprechend weiterentwickelt und dadurch auch neue Konflikte, auch übernatürliche Konflikte entstehen können, die wieder in dieses Kernnarrativ einzahlen können, finde ich sehr gelungen. Bei Angel, würde ich sagen, ist der krasseste vergleichbare Punkt. Also zum einen durchaus natürlich, dass sie überhaupt diese Detektei aufmachen. Wie gesagt, Angel ist so eine Art Mystery, Urban Fantasy Noir Narrativ vielmehr. Aber dass sie im Endeffekt eine Corporate Firmenstruktur in diesem übernatürlichen Kontext einführen und die Angel-Charaktere immer wieder für sich neu rausfinden müssen, wie ihre Ideale mit dieser Kommerzialisierung, Strukturierung des Bösen klarkommen, weil da Potenzial und Macht drin steckt, aber natürlich, wie gesagt, auch Verrat an Idealen. Also sprich, die guten Folgen beider Serien haben halt nicht nur coole Monster, sondern coole Monster, die gleichzeitig Metapher sind für die Kernfragen, die die Serie behandelt.
Wobei sie eben übernatürlich noch immer eine Art Alltäglichkeit einbauen, weil viele von diesen Dämonen auch einfach in der Gesellschaft etabliert sind. Teils, weil sie sich halt verwandeln können in reguläre Menschen, was ja auch natürlich auch wieder Make-up spart, wenn du halt viele Szenen ohne das machen kannst, ganz praktisch.
Es ist auch durchaus der Grund, warum gerade in den frühen Buffy-Staffeln so viele Vampire offscreen getötet werden, weil man sie dann nicht zu Staub zerfallen lassen muss.
Ja, aber auch, dass sie ihre eigenen Gesellschaften haben, die teilweise oft genug Parallelgesellschaften zur menschlichen sind und auch, wie die Star Trek Classic das gerne gemacht hat, einfach dadurch nochmal gesellschaftliche Probleme mit ein bisschen Abstand thematisieren können. Aber es wird auch dazu genutzt, dass diese Dämonen auch einfach menschliche Sachen haben. Wenn du eine dämonische Beschwörung hast, du siehst, wie dieses gehörnte Wesen mit dem Rücken zur Kamera steht, vor einer Feuerschale irgendetwas brummt, dreht sich um und hat dann eine angezündete Fluppe im Mund und raucht dann erstmal, weil es ja mit dem Ritual fertig ist und das ist einfach Alltag für sie. Oder auch Dämonen, die einfach vom McDonald's oder einem Äquivalent zurückkommen und dann einfach mit dem Slushy-Becher durch die Kanalisation laufen. Das hat das Ganze immer noch, das hat es zu Urban Fantasy gemacht und das war ja auch etwas, was so ungewohnt ist, weil diese beiden Tropen aufeinander passen, aber trotzdem vermixt wurden und nicht nebeneinander existierten.
Mir fällt auch auf Anhieb zumindest keine andere Serie ein, die ich seitdem gesehen habe, die das auf demselben Niveau balanciert bekommt, wie Buffy und Angel das getan haben.
Ja, Special Unit 9 war nicht so weit, das stimmt.
Das ist wahr. Nein, ich finde aber auch, was man da natürlich auch merkt, ist, dass beide Serien einfach fantastisch geschrieben sind und nahezu der komplette Writers Room, sowohl von Buffy als auch Angel, sind Namen, die danach in alle möglichen Richtungen weitergezogen sind, um weitere prägende Fernseh- oder auch Kinofilmsachen zu machen. Drew Goddard war da drin, Jane Espenson war da drin, Tim Minear und so weiter. James Gunn hat im Endeffekt ja auch in dem ganzen Umfeld seine Anfänge gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Insofern, ja, das waren einfach auch phänomenal gut geschriebene Serien. Hast du Lieblingsfiguren?
Schwierig, weil du eben, wie du gesagt hast, die machen halt ständig Wechsel durch und dann wechselt das auch. Ich habe die Serien jetzt nicht mehr mit Charakteren speziell im Gedächtnis nach all den Jahren, sondern eher als Gesamtwerk.
Bei mir ist das gewissermaßen mehr, ich kann das nicht mehr in so vielen konkreten Dingen festmachen. Ich war immer großer Fan von Willow. Ich finde, Willow ist ein cooler Charakter, wie gesagt. Gut, Hexen gehen immer. Aber es ist auch einfach eine interessante Figur, die einen interessanten Story-Arc hinlegt, gerade so nach hinten raus. Ich will es nicht spoilern, aber alles mit Willow, insbesondere in der 6. Staffel, fand ich wirklich cool. Ähnliches gilt noch mehr, glaube ich, bei Angel für Wesley, der als Goofy Sidekick mehr oder weniger schon in Buffy angefangen hat und da dann entsprechend rübergeht und eine so düstere Charakterentwicklung durchmacht. Wie sage ich das denn spoilerfrei? Die letzte Szene mit Wesley ist eine derer, die mir jedes Mal das Herz bricht, wenn ich sie sehe. Also das ist wirklich hart, wirklich gut. Im gleichen Sinne, hast du Lieblingsszenen? Gibt es noch eine Szene, die du präsent hast?
Eine Szene aus den beiden Serien ist aus Angel, ich glaube die erste Staffel von Angel, der I Don't Dance Clip. Der lebt seit 25 Jahren oder so absolut mietfrei in meinem Kopf und taucht immer wieder auf.
Verstehe das. Den müsste ich unter die Folge packen können, der soll ja spoilerfrei sein. Und wenn es den online gibt, dann ja.
I don't dance.
Ja.
Dieser düstere, große Typ, der einfach dann sagt, ich tanze nicht. Und dann dieser Einspieler, warum er nicht tanzt oder wie er sich das vorstellt, wie er aussehen würde, wenn er tanzt. Das muss man sehen. Das ist so ein Bruch. Fantastisch.
Bei Angel würde ich tatsächlich diese besagte Wesley-Szene, das ist sehr spoilerig, wenn ich da mehr zu sage, würde ich sagen, wie gesagt, die trifft mich jedes Mal hart. Es gibt etwas vorher eine Szene, wo Spike sagt, there's a hole in the world und alles, was danach folgt für Leute, die sich da noch dran erinnern. Aber ich glaube, die Szene für mich ist in, ich meine, es ist die 6. Staffel Buffy, wo ein Charakter mehr oder weniger erklärt, dass es jetzt keine Macht mehr gäbe, die diesen Charakter an dieser Stelle noch aufhalten können. Und dann ein anderer fester Charakter, mit dem man in dem Moment in keiner Sekunde gerechnet hätte, reinmarschiert, den Satz sagt, I'd like to test that theory. Und die Folge endete. Und das ist bei mir so hängen geblieben, weil das so understated, aber so stark einfach war als Moment. Das ist einfach hängen geblieben. Die Szenen, die ich genannt habe, kann ich vielleicht nur die Folge packen. Da packe ich aber Spoiler-Disclaimer dran. Wie gesagt, ich fürchte, alle meine Lieblingsszenen sind irgendwie tief eingebettet.
Ja, Wolfram and Hart, I don't seem to care oder so.
Oh, ja.
Schwierig, ja. Das ist schwierig, das jetzt alles darauf hinzuweisen, weil das halt alles Momente sind, auf die die Charaktere halt hinarbeiten und die auch dann eben einen halt so einen Bruchpunkt darstellen. So etwas wie, das sind die Guten und das sind die Bösen, wechselt zwischen in der Serie ja auch immer mal wieder.
Ja, sogar sehr regelmäßig, ja. Wenn Buffy Spike sagt, er hat 5 Worte, um ihr zu erklären, was er da draußen vor ihrem Fenster macht und seine Antwort ist out for a walk, bitch, ist auch. Ja, ich möchte an dieser Stelle generell noch das Ende von Angel erwähnen. Das Ende von Buffy bin ich so meh, muss ich zugeben, aber das Ende von Angel ist phänomenal. Wir können lange darüber diskutieren, ob das ein Cliffhanger ist, der nicht aufgelöst wurde oder ein offenes Ende. Ich nehme es einfach als offenes Ende und ich finde, es ist eines der stärksten Serienenden, die ich kenne. Ich feiere alles daran und das ist auch ein bisschen der Grund, weshalb ich die Comics, die noch nachgeschoben wurden mit einer Weitererzählung von dem, was nach der Serie passiert, waren nicht für mich, sagen wir mal so. Wer da Spaß dran hat, der soll Spaß dran haben. Das ist kein Hügel, auf dem ich sterben muss in dem Sinne, aber ich finde, die Comics sind dem, was die Serie ausgemacht hat, nie gerecht geworden, auch wenn da ja durchaus Leute dran beteiligt waren, die auch in der Serie beteiligt waren, aber trotzdem, die haben es für mich in dem Maße nie bewegt.
Ja, würdest du sagen, kann man das heute noch gucken?
Ja, mit 2 Einschränkungen. Zum einen ist es eine Serie, die quasi nie Budget hatte aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Das muss einem bewusst sein, das haben wir auch bei Babylon 5 gesagt, das haben wir auch bei Akte X gesagt, glaube ich. Das ist schon teilweise ein bisschen krückig gealtert und man kauft natürlich diesen Vierteljahrhundert alten Zeitgeist mit. Dessen muss man sich klar sein. Du und ich, wir sind in irgendeinem Sinne studientechnisch Literaturhistoriker, insofern, ja natürlich, das gilt auf jeden Fall. Die andere Schwierigkeit ist, dass man bei den ganzen gängigen Streaming-Plattformen nur die HD-Fassung bekommt, was ich ja in allen anderen Fällen durchaus feiern würde, aber die HD-Fassung von Buffy und Angel ist unfassbar schrecklich. Weil sie offensichtlich irgendwie die notwendigen Daten verloren hatte. Sie haben das Grading neu gemacht, haben es aber in Szenen teilweise falsch gemacht, weshalb in Szenen, die eigentlich wie ein Sonnenaufgang ausgehen sollten, helllichter Tag herrscht. Es fehlen teilweise Spezialeffekte. Es gibt ein, 2 Stellen, wo man die Crew am Bildrand sieht, weil die Serie nur 4:3 zu der Zeit ausgestrahlt wurde und sie einfach für 16:9 die Klappen weggenommen haben und dann steht dann da halt ein Typ mit dem Mikro. Vieles ist davon, glaube ich, ein bisschen gebugfixt worden, aber das werdet ihr mich selten bei irgendwas hören können. Aber wer die DVDs in die Finger kriegt, dem würde ich fast raten, guckt die DVDs, weil was ihr da an HD-Dings bekommt, vielleicht ist das mein Star Wars Special Edition Äquivalent, aber ich finde, es wird einfach dem nicht gerecht, was die Serie ursprünglich mal hatte an Stil, an Atmosphäre. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, sollte man mal gucken. Ich meine, Angel spinnt zur 4. Staffel Buffy raus und es gibt dann noch ein paar Folgen, die quasi parallel passieren. Also man kriegt wahrscheinlich das beste Erlebnis, wenn man beide Serien dann tatsächlich auch ab dem Punkt parallel schaut. Aber ja, ich würde sagen, das sollte man nochmal gucken. Wie siehst du das?
Ich denke, das ist schwierig für uns, weil die wir damit aufgewachsen sind und damit halt noch eine starke emotionale Bindung haben. Wenn jetzt, du siehst ja heute auch Memes, die sich drüber lustig machen, dass ja, oh, das war damals gut geschrieben, das ist doch Standard. Nein, das war eben nicht Standard. Wenn du jetzt als 20-something Buffy und Angel schaust, denkst du dir, das ist doch eher unteres Niveau von dem, was ich heute von Serien gewohnt bin. Das war halt damals top. Also das war ja nicht nur für uns gefühlt top, sondern das hat ja auch wahnsinnige Auswirkungen auf die TV-Landschaft gehabt, wie danach später eben Serien geschrieben wurden und wie die aussahen, wie die strukturiert waren. Wenn du damals nicht dabei warst, dahin gehst, weiß ich nicht, ob das nochmal genauso funktioniert. Ich fände es zumindest interessant, wenn man sich mal drüber nachdenken würde, einfach nochmal mit dem Serienkonzept von Buffy jetzt ein Remake einfach zu machen in der kontemporären Zeit, um das auch für eine aktuelle Generation irgendwie erfassbar machen zu können und wie das dann aussähe. eine Serie, die halt so sehr auf jugendliche Charaktere, Zeitgeist und Peer Groups in dieser Schulumgebung halt setzt, die diese Erfahrung machen müssen, fände ich interessant, das für eine neue Generation dann einfach mal mit einer Neuinterpretation dann erfassbar machen zu können.
Ja, da gehe ich durchaus mit. Es gibt eine Comic-Reihe, die genau das versucht, was du gerade beschreibst, mit derselben Prämisse, mit denselben Charakteren, das Ganze quasi nochmal kontemporär neu zu erzählen. Die finde ich okay, aber es ist halt eine Comic-Reihe und kann deshalb meiner Meinung nach einfach nicht denselben. Alleine die schnellen, spritzigen Dialoge, die Buffy so sehr ausgezeichnet haben, verlieren, selbst in Comic, was durchaus wahrscheinlich noch das beste Medium als Annäherung ist, aber sie verlieren einfach auf dem Weg. Ja, aber ansonsten, ich stimme dir durchaus zu, es gibt seit vielen Jahren Gerüchte um ein Remake, das kommen soll oder nicht kommen soll, unter Beteiligung oder Nichtbeteiligung der früheren Macher, das geht relativ hin und her. Wenn es kommt, werde ich es gucken, wenn es gut ist, werde ich es empfehlen, wie das halt so ist. Ich würde noch erwähnen wollen, wie gesagt, es gab Rollenspieladaptionen von Buffy und Angel, beide basierend auf dem Unisystem, meiner Meinung nach zwei sehr kompetente Rollenspiele, die aber natürlich in mehrerlei Hinsicht heute völlig aus der Zeit gefallen sind. Hm. Zum einen, weil das Unisystem gefühlt ziemlich aus der Zeit gefallen ist und zum anderen, weil es so harte Lizenzprodukte zu eben einer mittlerweile jahrzehntealten Fernsehserie waren. Insofern kann man sich angucken, aber wahrscheinlich, wer die Serien jetzt schaut und Bock drauf hat, ist vermutlich mit einem generischeren Rollenspiel seiner Wahl. Für mich wäre es Fate. Wahrscheinlich besser bedient, sowas zu machen. Monster Hearts ist ja auch durchaus ein Rollenspiel, das Inspiration von derartigen Sachen gezogen hat. Insofern. Es sei trotzdem erwähnt, es war ein Rollenspiel, es waren auch damals durchaus erfolgreiche und gut gemachte Rollenspiele, aber Zeit schreitet voran.
Gut, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu diesen beiden Serien?
Ich habe noch aus jeder Serie ein Zitat, jeweils von der Hauptfigur, die ich beide loswerden wollte, weil sie für mich beide zum Ausdruck bringen, nicht nur, warum ich diese Charaktere so mochte, diese Serien so mochte, sondern auch, wie sehr diese Serien noch immer in gewisser Weise einfangen, wie ich zur Welt stehe. Und das ist zum einen ein sehr knackiges Ding von Buffy, die sagt, the hardest thing in this world is to live in it. Hm? Und auf der anderen Seite ist es ein Angel-Ding, wenn er sagt, if nothing we do matters, then all that matters is what we do.
Oh. Tief.
Gerade letzteres ist für mich, das wohnt in meinem Kopf mietfrei, seitdem ich es damals gehört habe.
Tanz den Tanz der Schande.
Das auch, aber anders.
Wir haben in unserer Welt keine Musik, aber es wird sehr viel getanzt.
Ja, was meinst du, sind wir durch?
Ja.
Dann sage ich, wir sind die Dorp. In jeder Generation wird eine Rollenspiel-Webseite geboren und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Constant Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleinsames Merchandise, demnächst Neues. Den Dorpshop gibt es unter getshots.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie diversen anderen Social-Media-Plattformen, die irgendwie oben auf der Dorp zu sehen sind. Wenn es ein @die-dorp-Account ist, geht ihr ziemlich sicher an den Tom. Meine eigene private Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Und wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pen Paper Convention in der Eifel, gar nicht mehr so weit weg. Am 20. bis 22. September 2024 geht es in die nächste Runde. Möglich wird das alles durch eure fantastische Unterstützung auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com/die-dorp.
Thomas, wir sind keine Scooby-Gang. Nichtsdestotrotz haben wir das gewuppt. Ich bedanke mich und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich würde sagen, nein, das stimmt gar nicht. Wir hören uns nicht in 2 Wochen wieder. Wir hören uns in 4 Wochen wieder, weil ich Urlaub habe. Haha. Das noch als Hinweis. Nächste Folge kommt wieder erst in einem Monat. Diesmal ist es aber sozusagen kontrolliert und nicht ein spontaner Eklat. Und ja, bis dahin, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, guckt doch einfach Angel und Buffy. Buffy und Angel. Wie auch immer.
Genau. Bis dann. Ciao.
Adieu und ciao, ciao. Abgefahren, obwohl ich so unendlich viele Notizen auf meinem Blog stehen hatte, habe ich, glaube ich, tatsächlich alles irgendwie unterbekommen.
Wir sind noch 10 Minuten über der Zeit, von daher.
Ja, das wird eine Erklärung sein. Ach ja, warum auch nicht? Naja, muss mehr Arbeit in diese Folge gehen, insofern, ja.
Hast ja bald Urlaub.
Das ist richtig und es ist zumindest nicht ganz so eskaliert wie die Akte X-Episode, aber gut, die hatte auch Matthias. Die war von Anfang an dazu verdammt, länger zu werden.
Gut, damit es nicht noch länger wird. Tschüss.
Ciao, ciao. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2024 sind das...
Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dead Operator Marco, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Olaf Hilscher, die 100-Questen-Gesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Marcel Middeke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.